Wie wir gerade in dem Clip gesehen haben, wie Annette schon gesagt hat, wollen wir uns heute mit einem Thema beschäftigen, was echt herausfordernd ist. Ein Thema, was viel Verletzung vielleicht auch mitgebracht hat. Ein Thema, was uns in den Worten, die wir gleich hören von Jesus, vielleicht auch erstmal stutzig macht, herausfordert. Deswegen will ich gern, bevor wir jetzt in den Text einsteigen und in dieses Thema einsteigen, dass wir zusammen beten. Jesus, ich danke dir, dass wir Gottesdienst feiern dürfen. Ich danke, dass wir hier zusammenkommen dürfen. Ich danke dir für die Bibel und was du da drin geschrieben hast. Du siehst aber auch, wie herausfordernd es manchmal ist. Du siehst, du kennst jeden Einzelnen von uns, der heute hier ist. Du kennst unsere Geschichte, du kennst unsere Woche, du kennst uns durch und durch. Und ich möchte, dass du schenkst, dass du dich mehr und mehr erkennbar machst, wer du bist und was du dir für unser Leben wünschst. Amen. Lass uns gemeinsam lesen aus Matthäus 5, die Verse 27 bis 32. Dort heißt es: Ihr wisst, dass es heißt, du sollst nicht die Ehe brechen. Ich aber sage euch, jeder, der seine Frau mit begehrlichem Blick ansieht, hat damit in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Wenn du durch dein rechtes Auge zu Fall kommst, dann reiß es raus und wirf es weg. Es ist besser, du verlierst eines deiner Glieder, als dass du mit unversehrtem Körper in die Hölle geworfen wirst. Und wenn du durch deine Hand zu Fall kommst, dann hau sie ab und wirf sie weg, denn es ist besser, du verlierst eines deiner Glieder, als dass du mit unversehrtem Körper in die Hölle kommst. Es heißt, wer sich von seiner Frau scheiden will, muss ihr eine Scheidungsurkunde aushändigen. Ich aber sage euch, jeder, der sich von seiner Frau scheidet, es sei denn, dass sie ihm untreu geworden ist, treibt sie in den Ehebruch. Und wer eine geschiedene Frau heiratet, begeht ebenfalls Ehebruch. Es geht heute um ein Thema, was mitten ins Leben trifft. Ein Thema, das wehtut. Es geht um Liebe, es geht um Ehe, es geht um Treue und es geht um das, was passiert, wenn Vertrauen zerbricht. Jesus spricht hier über ein Thema, was mit so viel Dunkelheit oft verbunden ist. Und was er möchte, ist hier nicht die Moralkeule ausholen, sondern was er möchte und was wir sehen werden, ist, dass Jesus mit seinem Licht gerade in die Momente in unserem Leben hineinscheinen möchte, die dunkel sind, die wehtun. Jesus fragt dich, was ist Liebe, was ist Treue? Jesus fragt uns, wo hat Gott in all diesen Themen seinen Platz? Und um das zu verstehen, was Jesus hier in dem Text uns sagen will, wollen wir einmal zurückgehen, dort, wo alles begann, dort, wo Jesus selbst die Ehe schafft. Denn nur wenn wir verstehen, was Gott sich, wie Gott sich Ehe vorgestellt hat, können wir verstehen, warum Jesus hier so ernst wird und solche ernsten Worte hier spricht. Und wenn du jetzt hier bist und du bist noch nicht verheiratet oder in einer Beziehung, dann lade ich dich ein, trotzdem hier zu bleiben, weil ich glaube, dass wir in diesem Text ganz viele Prinzipien lernen können über Beziehung, aber auch darüber, was für einen Gott wir haben. In 1. Mose 2, Vers 24 sehen wir Gottes ursprünglichen Gedanken von der Ehe. Es heißt, darum wird ein Mann seinen Vater, seine Mutter verlassen und sich mit seiner Frau verbinden. Die zwei sind dann eins mit Leib und Seele. Ganz zu Beginn schafft Gott die Welt mit der Natur, mit den Tieren und er schafft den Menschen. Aber er schafft nicht nur einen Menschen, sondern er schafft zwei Menschen, einen Mann und eine Frau. Und dann heißt es hier, der Mann soll sein Elternhaus verlassen. Und die beiden sollen etwas Neues aufbauen. Ehe in der Bibel heißt, ich binde mich neu mit meiner Verantwortung, mit meinem Leben. Ab jetzt ist mein Partner, meine Familie Priorität in meinem Leben. Dann heißt es, sie sollen einander anhängen, sie sollen einander verbinden, sie sollen einen Bund miteinander eingehen und eins werden. In anderen Übersetzungen heißt es oft, sie sollen ein Fleisch werden. Was wir hier sehen, ganz zu Beginn, wie Gott sich Ehe gedacht hat, ist, dass es um eine tiefe, ganzheitliche Verbindung geht, die emotional, körperlich, geistlich und seelisch ist. Und um dem einen Ausdruck zu verleihen, hat Gott uns auch die Sexualität geschenkt. Sie soll die Treue zwischen Mann und Frau ganz sichtbar machen. Timothy Keller, ein Pastor aus den USA, hat geschrieben, Sex ist die sichtbare Ausdrucksform eines unsichtbaren Bundes. Es ist eine körperliche Sprache, die sagt, ich gehöre dir ganz, seelisch, geistlich, körperlich, für immer. Und an diesem Punkt wird ganz deutlich, warum Jesus in Matthäus 5 so ganz klar spricht. Er sagt, diese Treue, diese Liebe, die dich mit deinem Partner verbindet, wird nicht erst gebrochen, wenn du diesen Schritt nach außen tust, sondern sie beginnt in deinem Inneren, sie beginnt in deinem Herzen. In deinem Herzen entscheidet sich, wem du wirklich gehörst. Wenn wir die Bibel schauen, dann sehen wir aber, dass Ehe noch einen weiteren Aspekt hat. Denn dieses Wort, was hier die Verbundenheit zwischen Mann und Frau ausdrückt, das finden wir interessanterweise auch immer dann wieder, wenn Gott über seine Treue für den Bund zwischen den Menschen beschreibt, die ihm glauben. Im Alten Testament das Volk Israel. Er sagt, so wie der Bund zwischen Mann und Frau sein soll, so ist auch der Bund zwischen mir und den Menschen, die an mich glauben. Gott hat uns geschaffen für Beziehung. Gott hat uns geschaffen für Beziehung zwischen Mann und Frau, aber auch für die Beziehung zwischen Gott und uns. Und diese Bindung Gott und uns soll dargestellt werden in der Ehe, in der Beziehung zwischen Mann und Frau. Und ganz interessant, wir finden den Begriff Ehebruch auch dann wieder, wenn das Volk Israel Gott den Rücken zugekehrt hat. Und auch im Neuen Testament wird dieses Bild dann weitergeführt und Jesus benutzt auch diese Begriffe. In Matthäus 9 sagt er, ich bin der Bräutigam, der gekommen ist für seine Braut, also für alle, die an ihn glauben, um einen Bund herzustellen. Und er gibt sich selbst hin, er gibt sein Leben hin, damit wir in diesen Bund eintauchen können. Was wir sehen können im Alten wie im Neuen Testament ist, dass es hier bei der Ehe um einen Bund geht, den zwei Menschen im Herzen miteinander schließen. Wir sehen aber auch, dass sie gleichzeitig damit etwas verdeutlichen, nämlich wie Gott zu uns Menschen steht. Es erzählt uns und es erzählt der Welt etwas über Gott. Es erzählt ihm etwas über Treue, über Hingabe, über Liebe und Gnade. Gottes Idee von Ehe ist tief verbindlich, voller Liebe und Treue. Aber wenn wir uns umschauen, und Annette hat es auch schon ein bisschen angedeutet, dann merken wir, dass dieses Bild von Ehe kaum noch zu finden ist. Was Gott als Bund der Hingabe geschaffen hat, wird heute oft zur Bühne der Selbstverwirklichung. Und genau in diese Welt spricht Jesus hier hinein. Eine Welt, die damals schon, aber auch heute so oft denkt, wenn es sich gut anfühlt, dann ist das richtig. Wie werden denn Beziehungen heute gelebt? Wenn wir in die Klatschblätter schauen, wenn wir in Bücher, Filme und Serien sehen, wie Beziehung dort dargestellt wird, dann sehen wir, dass gerade Sexualität hier eine ganz große Rolle spielt. Überall wird erzählt und dargestellt, wie sich getrennt wird, wie fremdgegangen wird. Die Zahlen haben wir vorhin gehört. Und was ich besonders erschreckend finde zu sehen ist, wie schlecht Ehe in ihrer Form, wie wir sie vorhin kennengelernt haben, dargestellt wird. Ganz selten wird es so dargestellt, dass die Ehe etwas Positives ist, etwas Schönes ist. Und besonders in Bezug auf Sex haben die Menschen in den Geschichten, die wir sehen, ganz selten eine erfüllte Sexualität in der Ehe. In der Regel ist es langweilig, eintönig oder gar nicht erst vorhanden. Und dann kommt auf einmal dieses Besondere mit einer zweiten, mit einer dritten Person, die das Feuer auf einmal entfacht. Es gibt einen Film, The Greatest Showman, ein Musical mit Hugh Jackman. Der hat in Deutschland schlechte Kritiken bekommen, weil der Mann in dem Film sich dazu entscheidet, statt mit der neu auftauchenden, aufregenden Frau davonzulaufen, bei seiner Frau bleibt, trotz den Differenzen, die sie hatten. Was Wahnsinn ist. Was uns hier gesagt wird, ist, wie ein Seitensprung deiner Beziehung deinem Leben einen Kick geben kann. Und wenn wir tiefer gehen, dann sehen wir, was uns hier vermittelt wird, ist, dass wahre Liebe das ist, wenn es sich aufregend anfühlt. Treue ist langweilig, Verpflichtung eine Fessel und Freiheit bedeutet, sich treiben zu lassen. Wenn es sich gut anfühlt, dann ist es die Wahrheit. Und hier sind wir bei einem ganz großen Problem, was sich auch in andere Thematiken mit hineinzieht. Dieser Satz, Hauptsache, ich bin glücklich. Wenn es sich gut anfühlt, dann ist es richtig, was fast zu einem Glaubensbekenntnis heute geworden ist. Viele Entscheidungen und besonders in Beziehungen werden heute nicht mehr an Verbindlichkeit, Treue oder Wahrheit gemessen, sondern daran, ob es sich gerade gut anfühlt. Und was wir erleben, ist, dass dieser Satz, den wir uns doch vor dem Altar zusprechen, in guten wie in schlechten Zeiten nicht mehr so gelebt wird, sondern sobald es schwer wird, ziehe ich weiter. Und wir erleben immer mehr, dass anstatt Gott die eigenen Gefühle zu einem inneren Kompass werden, nach dem ich mich ausrichte. Was ich fühle, ist richtig. Das ist das Problem. Und Jesus führt es gleich weiter aus. In Vers 28 sagt Jesus, dieses Gebot, du sollst die Ehe nicht brechen. Das beginnt nicht erst beim Akt an sich, sondern es beginnt schon viel früher. Viel früher. Jeder, der eine Frau mit begehrlichem Blick ansieht, hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen, heißt es. Ist Jesus dir zu hart? Ist das übertrieben? Jesus sagt hier ganz klar, alles beginnt mit einem Blick, mit einem Gedanken. Und hier wieder ganz interessant, wie vielleicht bei dem ersten Vers aus der Schöpfungsgeschichte, Jesus spricht hier die Männer an. Und das sehen wir ganz oft in der Bibel, wenn Jesus über Sex und über Ehe spricht, dass meistens die Männer hier angesprochen würden. Und das hat einen ganz bestimmten Grund. In der Zeit von Jesu war die Ehe sehr stark und die Gesellschaft sehr stark patriarchalisch geprägt. Die Männer hatten das Sagen. Und so war es auch, wenn es im Bereich um Sexualethik ging, dass eigentlich immer nur das Verhalten der Frau beurteilt wurde. Der Mann konnte sich eigentlich alles erlauben und ohne gesellschaftliche Konsequenzen dafür zu sehen. Und Jesus Worte waren hier revolutionär, weil er nicht die Frauen anklagt, sondern sagt, ihr Männer, ihr müsst aufpassen. Und ich glaube, er tut das, weil er den Menschen damals, seinen Hörern, ganz klar darstellen will, nicht die Frauen sind schuld, sondern beide Parteien stehen in der Verantwortung. Dieses Begehren, was er hier beschreibt, das trifft nicht nur auf die Männer zu, sondern es trifft auch auf Frauen zu, vielleicht auch, wenn es sich in unterschiedlicher Form ausdrückt. Und er sagt, wenn du mit Lust schaust, dann ist es bereits Ehebruch. Jesus weiß, dass unser Verhalten immer irgendwo anfängt. Kein Mensch wacht morgens früh auf und sagt sich, heute zerstöre ich meine Ehe. Alles beginnt viel früher in Gedanken. Weil deine Gedanken zu deinen Worten werden können, deine Worte zu deinen Taten werden können, deine Taten zu deiner Gewohnheit, deine Gewohnheit zu deinem Charakter und dann zu einem Muster. Am Anfang ist es vielleicht nur ein Blick, ein Gedanke, den du ein bisschen festhältst und du beginnst zu vergleichen. Wenn ich doch mit dieser Person, mit dieser Frau oder diesem Mann zusammen wäre, dann wäre ich viel glücklicher. Und irgendwann ist das Bild, was du von deinem Partner hast, nicht mehr von Liebe, sondern von Enttäuschung und Unerfülltheit geprägt. Und dieses Muster zerstört etwas in dir, bevor es überhaupt sichtbar geworden ist. Jesus macht uns hier darauf aufmerksam, wie gefährlich und zerstörerisch es ist, wenn wir unser Herz hier nicht bewachen. Dass wenn wir diesem Muster folgen, wir die Fähigkeit verlieren, echte Liebe, wie Gott sie uns in der Schöpfung bereits vorgegeben hat, wie er sie uns vorgelebt hat mit seinem Bund, zu erkennen, sondern Liebe mit Begehren zu verwechseln. Wieder dieses Hauptsache, ich bin glücklich. Hauptsache, es fühlt sich gut an. Und so wird das, was eigentlich ein großartiges Geschenk ist, was Gott uns gegeben hat, diese Liebe, die Nähe, Sexualität in einem Rahmen der Ehe, zu etwas, was dich von Gott und was dich von Menschen trennt, statt dich mit ihnen zu verbinden. Oder sogar noch schlimmer. Denn was die Filme und die Serien selten zeigen, ist, wie viel beim Ehebruch und Scheidung kaputt geht. Ich selbst habe es zum Glück noch nicht erleben müssen. Auch meine Eltern sind noch verheiratet, aber auch in meiner erweiterten Familie ist es schon zur Scheidung gekommen. Ich weiß nur als Außenstehender, was das bewirkt. Ich kann das nicht so nachempfinden, was es bedeutet, durch so eine Zeit zu gehen, da bin ich ehrlich. Aber was wir wissen, ist das Ehebruch, Vertrauen zerstört, dass es Freundschaften zerreißt, Zukunftspläne zerbricht. Ehebruch betrifft auch meistens nicht nur zwei Personen, sondern es sind eigentlich immer mehrere betroffen. Familie, Freunde und natürlich, wenn es gibt, die Kinder, denen eine Sicherheit genommen wird im Leben. Vertrauen und Treue werden erschüttert und viele, die in solch einer Situation gesteckt haben oder da durchgehen, erleben selbst in sich eine ganz große Zerrissenheit, eine Enttäuschung, eine Schuld und eine Leere. Und anstatt Liebe und Frieden wird Unfrieden und Zerstörung in die Welt gebracht. Und vielleicht auch, wenn sich das am Anfang schön und aufregend anfühlt, ist doch der Schmerz, den der Ehebruch mit sich bringt, umso viel größer. Und genau so ist es, wenn wir Gott dem Rücken zukehren. Wenn wir diese weitere Dimension aufmachen. Und was das bedeutet, was das mit sich bringt, wenn wir nicht auf Gott hören, wenn wir nicht Gott vertrauen, das sehen wir tagtäglich. Wo seine Liebe nicht ist, da sehen wir Schmerz, da sehen wir Leid, da sehen wir Krieg, da sehen wir Dunkelheit. Und Jesus macht hier in diesem Vers ganz klar, die Zerstörung, sie beginnt nicht erst beim Akt an sich, sondern sie beginnt bereits mit einem Gedanken, den wir zulassen. Einen Gedanken an jemand anderen, vielleicht eine Sehnsucht, nach der wir uns sehnen, wo wir hoffen, dass sie dann erfüllt wird. In unserem Text wird Jesus jetzt ziemlich radikal in den Versen 29 und 30. Und er sagt, wenn dein Auge oder deine Hand dich dazu verleiten, dann reiß sie aus. Was natürlich eine Übertreibung ist, aber was er uns sagen will, ist, alles, was dich davon abhält, diese Liebe zu leben und treu zu sein, das entferne radikal aus deinem Leben. Und ich glaube, tief in unserem Innern wissen wir oft, was das für Dinge sind. Ob es jetzt Instagram ist oder im Internet irgendwelche Seiten, ob es ein Kollege ist, mit dem ich immer enger werde oder auch Freunde vielleicht. Alles, was einen in Gedanken in uns hineinsetzen könnte, das reiße aus. Sei radikal. Das gilt nicht nur für die Beziehung zwischen einem Paar, sondern es gilt auch für unseren Bund mit Gott. Alles, was dich davon abhält, Gott ganz zu vertrauen, alles, was dich von Gott wegzieht, das reiße aus. Nicht erst, wenn es zu spät ist, sondern vorher, weil der Schaden, den das anrichtet, so viel größer ist, als der Schmerz, sich von Personen oder von Dingen zu trennen, die wir aufgeben. Und der Gewinn auf der anderen Seite, wenn wir das tun, ist um so vieles größer. Der Gewinn ist eine Beziehung auf Augenhöhe, voller Liebe und voller Hingabe und Treue. Eine Beziehung, die das Beste aus uns Menschen herausgeht, das, was Gott sich eigentlich für uns vorgestellt hat, die uns körperlich, seelisch und geistlich miteinander vereint. Dass dieser Bund zwischen mir und meinem Partner, dass dieser Bund zwischen mir und Gott besteht, dafür lohnt es sich zu kämpfen. Dass er nicht nur Bestand hat, sondern dass er immer weiter wächst und immer tiefer geht, dass die Liebe immer größer wird. Aber was wir auch merken ist, das passiert nicht von allein, sondern es bedeutet Arbeit. Die Liebe aufrechtzuerhalten bedeutet Arbeit. Die Ehe ehebruchsicher zu machen bedeutet Arbeit. Ich bin kein Ehe-Experte und die meisten von euch haben da mehr Erfahrung als ich, aber so viel weiß ich jetzt seit 4 Jahren Ehe, es benötigt Arbeit. Ich muss mich aufraffen und meiner Frau Blumen mitbringen. Ich muss ihr sagen, dass sie wunderschön ist. Ich muss etwas finden, was uns zusammenbringt, vielleicht ein Hobby. Ich muss dafür sorgen, dass wir nicht nur nebeneinander herleben, sondern dass wir miteinander leben. Und das Gleiche gilt natürlich auch für meinen Partner. Gerade jetzt, wir haben 2 kleine Kinder, ihr habt sie vorhin erlebt, merken wir, dass das ziemlich herausfordernd ist. Weil sich alles um diese Kinder dreht. Und wenn wir dann abends, wenn sie dann endlich mal schaffen einzuschlafen, merken wir, sind wir meistens viel zu müde, um miteinander zu sprechen, um Zeit miteinander zu verbringen. Was tun wir oder was versuchen wir zu tun? Wir versuchen uns die Zeit zu nehmen. spazieren zu gehen. Wir haben jetzt das Autofahren für uns entdeckt, weil es so ein Win-Win ist. Die Kinder schlafen und wir haben endlich Zeit, mal wirklich miteinander zu sprechen, miteinander zu teilen. Was beschäftigt dich gerade? Was interessiert dich? Was macht dir Sorgen, um so wieder eins zu werden? Und auch als Christ, ich bin jetzt seit circa 14 Jahren mit Jesus unterwegs und ich weiß auch hier, es benötigt Arbeit, dass ich mir Zeit nehme für Gott, für die Beziehung mit ihm. Und Jesus sagt, alles, was dich davon abhält, das reiße aus. Wenn Jesus hier über Ehebruch spricht, dann geht es ihm in erster Linie nicht über Moral oder Kontrolle, sondern es geht ihm um unser Herz. Wer oder was in deinem Leben bestimmt das? Gott sagt, ich bin dein Gott. Ich weiß, was gut für dich ist, weil ich habe dich geschaffen. Mit deiner Sehnsucht, mit deiner Leidenschaft, mit deiner Bedürfnis nach Nähe. Und wir sagen manchmal, aber mein Gefühl, mein Verlangen, das fühlt sich so stark an, das muss doch richtig sein. Und ja, Gott hat uns Sexualität geschenkt. Sie ist nichts Schmutziges, sie ist nichts Verbotenes, sondern sie ist ein Ausdruck von Nähe, Liebe und Hingabe. Sie ist ein Ausdruck von dem Bund auch, den Gott mit uns eingeht. Und wir haben ein Buch in der Bibel, das Hohelied, was eine Hymne ist auf die Schönheit und Leidenschaft zwischen Mann und Frau. Aber Gott hat ihr ganz bewusst einen Rahmen gegeben, damit sie uns nicht zerstört, sondern Leben hervorbringt. Und wenn wir diesen Rahmen verlassen, dann verlieren wir nicht nur den Halt in unseren Beziehungen, sondern wir verlieren auch die Verbindung zu dem, der uns geschaffen hat. Weil wir dann letztendlich sagen, ich weiß es besser als du, Gott. Und trotzdem wissen wir, es gibt Situationen, in denen dieser Bund zerbricht, wo Trennung geschieht, wo Beziehungen scheitern, wo Scheidung Realität wird. Und genau darüber spricht Jesus dann in den nächsten beiden Versen 31 und 32. Was hier jetzt kommt, ist sehr stark kulturell geprägt, sage ich jetzt schon mal vorab. Denn zur Zeit von Jesu war Scheidung ein großes Thema unter den Rabbis. In Matthäus 19 sehen wir da ein bisschen mehr davon. Es gab zwei Richtlinien, zwei Rabbis, die etwas dazu gesagt haben. Der eine war, dass Scheidung nur bei Ehebruch erlaubt war. Und der andere sagte, dass es fast bei jedem Grund möglich war, also sogar wenn die Frau das Essen anbrennen ließ. Das eigentliche Problem war hier, worauf Jesus auch hinauslaufend ist, dass nur der Mann sich scheiden lassen durfte. Und für eine Frau eine Scheidung fast immer den wirtschaftlichen und sozialen Ruin bedeutet hat, weil sie nicht arbeiten durfte, weil sie angewiesen war auf den Mann. Und genau in diese Situation spricht Jesus hier rein. Er greift in ein System ein, was Frauen ganz klar benachteiligt und er stellt sich schützend vor sie und sagt, nicht sie ist schuld, sondern du, Mann. Wenn du deine Frau wegschickst, obwohl sie dir treu war, dann zwingst du sie in eine Lage, wo sie keine andere Wahl hat, als wieder zu heiraten, was damals Ehebruch war. Und auch die zweite Aussage von Jesus, wer eine Geschiedene heiratet, begeht Ehebruch, zielt in diese Richtung, wo Jesus ein Verhalten anprangert, das sich nach außen hin fromm gibt, aber innerlich den Sinn von Ehe verrät. Wenn du einen Scheidebrief benutzt, nur um frei zu werden für deine nächste Frau, dann hast du vielleicht das Gesetz erfüllt, aber du hast Gottes Herz gebrochen. Und was für uns vielleicht ein bisschen kulturell schwierig zu verstehen ist, Jesus macht hier eine Regel deutlich. Jesus zeigt hier auf, wie heilig, wie schützenswert der Bund der Ehe ist. Und er zeigt auf, wie leichtfertig wir Menschen manchmal mit unseren Versprechen umgehen. Denn damals wie heute gilt, wer sich nur von Gefühlen oder Bequemlichkeit leiten lässt, der zerstört etwas, was eigentlich ein Abbild von Gottes Treue sein sollte. Wie gehen wir also um, wenn Ehebruch passiert? Wie begegnet Jesus eigentlich dem Ganzen? In Johannes 8 wird uns eine Geschichte erzählt von einer Frau, die von den führenden Männern von Israel vor ihn gezerrt wird. Also die Männer, die Theologen, die Pastoren, könnte man vielleicht sagen, die sich mit der Schrift ganz gut auskannten und denen sehr wichtig war, dass das alles eingehalten wird. Und sie bringen diese Frau zu Jesus und sagen, wir haben sie auf frischer Tat ertappt beim Ehebruch. Und sie stellen sie in die Mitte und fragen Jesus, sie hat dieses Gebot gebrochen und das Gebot sagt, wir sollen sie steinigen. Was sagst du? Und Jesus, was tut er? Jesus geht gar nicht auf sie ein, sondern er bückt sich und er beginnt mit dem Finger etwas auf die Erde zu schreiben. Während die frommen Männer die Frau in die Mitte gestellt haben, für alle sichtbar, sie beschämten, schweigt Jesus. Und ich stelle mir das auch vor, dass die Männer, sie standen alle um diese Frau rum. Und was Jesus macht, ist, er bückt sich runter zu ihr und bückt sich auf den Boden und schreibt etwas auf dem Finger. Und schweigt. Was Jesus hier einmal mehr zeigt, ist seine Liebe zu uns Menschen. Er, der eigentlich allen Grund hätte, auch mit dem Finger zu zeigen, der das Recht hatte, zu verurteilen. Der das Recht hat, auch uns zu verurteilen, weil wir ihm so auf den Rücken zu kehren und uns selbst an erster Stelle setzen. Er reagiert ganz anders. Nein, er beugt sich runter zu der Frau. Jesus ist in unsere Welt gekommen. Er hat sich klein gemacht, um uns Menschen zu kommen. In unsere Dunkelheit, in unsere Verletzung, in unseren Schmerz, in unsere Verfehlung hinein. Er begegnet uns auf Augenhöhe. Er schaut nicht vom Himmel zu uns herab mit erhobenen Zeigefinger. Nein, er kommt zu uns. Weil er genau weiß, was uns manchmal dazu gebracht hat. Er sieht den Schmerz, er sieht die Sehnsucht, die wir haben. Und er begegnet uns in unserem Leid, in unseren Fragen. Nicht als der Richter, sondern voller Mitgefühl und voller Liebe. Und er wendet sich an die Männer, die ihn, die Frau da bloßgestellt haben. Und er sagt zu ihnen, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Er sagt, keiner von euch hat das Recht, diese Frau so zu verurteilen, außer Gott. Und dieser Satz ist, glaube ich, für alle, vielleicht auch für uns manche Christen, die sich das Recht dazu nehmen, andere Menschen in die Mitte zu stellen, mit dem Finger auf sie zu zeigen. Es heißt nicht, dass wir wegschauen sollen, aber es zeigt eine Haltung, die wir haben sollen. Demütig mit dem Wissen, dass auch wir kein Recht haben, weil auch wir Sünder sind. Weil auch wir den Bund gebrochen haben. Und in dieser Geschichte, nach und nach, gehen die Pharisäer weg, weil sie merken, ja, auch ich habe gesündigt. Und was macht Jesus? Er schaut die Frau an und sagt, auch ich verurteile dich nicht. Geh hin und sündige von jetzt an nicht mehr. Keine Verurteilung, aber trotzdem die Wahrheit. Jesus verharmlost hier das, was passiert ist, nicht, aber er verurteilt die Sünderin nicht. Jesus benennt das ganz klar als das, was es ist. Er sagt, du hast den Bund gebrochen, ja, aber er klagt sie nicht an, sondern er spricht Wahrheit in ihr Leben, sodass Veränderung möglich ist. Er sagt, geh hin, verändere dein Leben und sündige jetzt nicht mehr. Jesus weiß um unsere zerbrochene Welt. Genau deswegen ist er gekommen, um Veränderung, um Vergebung möglich zu machen. Und trotzdem bleibt Ehebruch eine Sünde, weil es gegen dem geht, wie Gott es sich eigentlich, wie er sich Ehe vorgestellt, weil es Unfriede bringt, weil es Schmerz und Dunkelheit in diese Welt bringt. Nicht nur für das Paar, sondern für alle Beteiligte. Aber gleichzeitig kennt er uns. Er weiß um die Verletzung. Er weiß um alles, was dazu geführt habe, dass wir, so geführt hat, dass wir diese Entscheidung getroffen haben. Diese Entscheidung, dass Scheidung eine Option wird. Und so wie er dieser Frau begegnet ist und ihr vergeben hat, so will er auch heute dir begegnen. Jesus ist nicht gekommen, um dich zu verurteilen, sondern er ist gekommen, um dich zu befreien. Zu befreien und zu verändern zu einem Leben, wo Gott derjenige ist, der uns leitet. Dass wir erleben und erfahren dürfen, wie echte Liebe aussieht, die nicht bloß auf Gefühlen basiert, sondern die eine Entscheidung ist. Und die erste Entscheidung, die wir treffen müssen, ist für Gott, aber auch für unseren Partner. Mit Gott, das glaube ich, ist Versöhnung möglich. Mit Gott können die größten Gräben überwunden werden, weil Jesus selbst den Tod überwunden hat. Ich selbst kenne ein Paar, welches trotz Ehebruch immer noch verheiratet ist. Und das war nicht einfach, das will ich auch gar nicht verharmlosen, sondern es hat sehr viele Stunden und Jahre der Aufarbeitung und Therapie gebraucht. Ich weiß auch nicht immer, ob es jedes Mal klappt. Ich weiß aber, dass mit Gott alles möglich ist. Und wenn wir bereit sind, uns von ihm leiten zu lassen und so zu lieben, wie er es uns vorgelebt hat, wenn wir uns ganz hingeben, wie Jesus sich hingegeben hat, der sich klein gemacht hat, der am Kreuz für unseren Schmerz gestorben ist, dann ist das möglich. Wo aber keine Versöhnung passiert, weil die Verletzung vielleicht zu tief ist, wo es kein Zueinander mehr gibt, da fordert Gott uns trotzdem auf, Vergebung zuzusprechen und diesen Bund im Guten zu beenden, damit etwas Neues entstehen kann. Wir leben in einer Welt, die immer noch von Dunkelheit geprägt ist. In Jesus haben wir die Möglichkeit, diese Dunkelheit zu überwinden. Und im Abendmahl machen wir das ganz sichtbar und schmeckbar. Indem wir das Brot und den Saft nehmen, sagen wir Ja zu einem Bund mit Gott. Wir sagen, ja Gott, ich will, dass du mein Leben in die Hand nimmst, dass du mich führst. Ich will dir vertrauen, ich will dir alles hingeben. Ich will mich verändern lassen. Ich will mich nicht mehr leiten lassen von meinen Gefühlen, sondern von der Wahrheit, die du mir gibst. Und im Abendmahl ist der Ort, wo wir auch Vergebung empfangen, wo wir es nicht schaffen, wo wir immer wieder zu Gott kommen können, immer wieder das vor Gott bringen, wo wir es nicht schaffen, sondern wo wir uns von den Gefühlen leiten lassen, wo wir Vergebung zugesprochen bekommen, aber wo auch Gott uns sagt, jetzt ist Veränderung möglich. Mit mir ist Veränderung möglich. Und wenn du dir diese Freiheit und diese Annahme, die Jesus uns geschenkt hat im Abendmahl, auch für dein Leben möchtest, dann lade ich dich ein, gleich nach einem Lied gemeinsam mit uns das Abendmahl zu feiern. Jesus sagt, er ist gekommen, um die zu suchen, die verloren sind. Jesus ist gekommen, gerade in die schmerzhaften und dunkelheiten Momente in unserem Leben, darüber, wo wir oft auch gar nicht gern sprechen wollen. Aber er sieht uns an, weil er uns kennt und weil er uns liebt und weil er sich wünscht, dass wir Freiheit erleben, dass wir verändert werden. Und im Abendmahl bringen wir das zum Ausdruck. Ich möchte beten. Jesus, du kennst uns, du weißt, was deine Worte mit uns jetzt gemacht haben. Du kennst unsere Geschichte. Du weißt, wo wir gefallen sind. Du weißt, wo Zerstörung in unser Leben hineingekommen ist und Verletzung. Und wir wollen dir all das hingeben. Du hast gesagt, wir dürfen all unsere Sorgen, alles bei dir ablegen. Da, wo wir Unrecht begangen haben, aber wo auch uns mit Unrecht begegnet worden ist, all das wollen wir dir hingeben. Vergib du uns, wo wir dir nicht treu waren, wo wir dir den Rücken gekehrt haben. Du siehst aber auch, wie schwer es ist, wie herausfordernd es ist, dass es Arbeit bedeutet. Und ich möchte dich bitten, dass du uns schenkst, dass wir immer wieder zu dir kommen, dass du uns mit deiner Kraft füllst, dass du uns schenkst, dass wir immer wieder daran arbeiten, näher zu dir zu kommen, aber auch näher in unseren Beziehungen. Dass du uns Weisheit schenkst, wie wir einander begegnen, dass du uns Offenheit schenkst. Dass wir dieses Bild, was du uns gegeben hast von ihr, wie du es dir vorgestellt hast, ganz am Anfang, voller Hingabe und Treue, wo wir etwas Gemeinsames neu aufbauen als Abbild zu deiner Liebe zu uns, dass wir das mehr und mehr erleben dürfen, auch im Alltag in unseren Beziehungen. Danke, dass du uns so sehr liebst. Danke, dass du die Frau damals, die zu dir gebracht wurde, nicht verurteilt hast, sondern dass du sie liebst und dass du für sie und dass du für alle, denen so etwas passiert ist, am Kreuz gestorben bist und uns zusprichst, dass Vergebung möglich ist, dass ein Neuanfang möglich ist. Amen.